Wir sind tätig auf der Schnittstelle zwischen dem Geschäftsleben und dem Privatleben von Unternehmern.
Eine Tätigkeit, wo ich weitgehend selbstbestimmt und ohne direkte eigene Mitarbeiter tätig bin, empfinde ich als sehr erfüllend, weil ich im Grunde genommen 100% Einfluss auf die Qualität der Leistung für meinen Mandanten habe. Das ist keine Tätigkeit, die man quasi vom Schreibtisch allein aus erfolgreich erbringen kann. Das persönliche Gespräch ist in solchen sensiblen Fragen wie dem Verkauf von Unternehmen von ganz erheblicher Bedeutung. Der wichtigste Erfolgsfaktor beim Verkauf eines Unternehmens ist die Vertrauensbeziehung zwischen Käufer und Verkäufer. Das Ansinnen muss tatsächlich sein, das Vertrauensverhältnis zwischen Käufer und Verkäufer schnellstmöglich zu etablieren und dann aufrechtzuerhalten und zu beschützen.
Willkommen bei Chefsessel frei, der Podcast für erfolgreiche Unternehmenstransaktionen von M&A Expert.
Ja, guten Tag, liebe Zuschauer und Zuhörer bei unserem Podcast Chefsessel frei. Heute mit einem ganz besonderen Gast, unserem Partner Nummer 1, Herrn Till Rokett. Till, ich begrüße dich. Wie geht's dir?
Einen schönen guten Tag, Markus. Freut mich, Hallo. Hier zu sein.
Gut. Ja, Till, du bist ja einer der ersten Stunde in unserem Partnernetzwerk. Was dich auch ein Stück weit ganz besonders macht, das möchte ich nochmal hervorheben an dieser Stelle. Und wie ist es denn dazu gekommen, dass du im Laufe deiner beruflichen Tätigkeit irgendwann über verschlungenen Faden zu uns, zu M&A Expert gekommen bist?
Ja, es waren tatsächlich verschlungene Pfade. Es stand eigentlich nie, gehörte nie zu meinen Berufszielen, M&A-Berater zu werden. Ich habe viele Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet, einmal in der operativen Unternehmensberatung, einmal in einer eher strategischen Unternehmensberatung, habe dann für einen mittelständischen Softwarekonzern in Süddeutschland als sogenannter M&A Chief Officer gearbeitet. Ich glaube, das ist das einzige Mal, dass ich diesen Titel gehört habe. War am Ende des Tages Beteiligungsmanager für, ich glaube, es waren seinerzeit 20 Beteiligungen, die im Zuge des neuen Marktes damals mehr oder weniger hastig erworben wurde. Das war ein kurzes Schauspiel, weil ich diese Beteiligungsportfolio bereinigen wollte. Und das fand der patriarchalische Unternehmer nicht so richtig toll. Wir sind uns da auch nicht einig geworden über den richtigen Weg. Ich habe mich danach dann selbstständig gemacht, mit Partnern ein Unternehmen gegründet, ein Produkt entwickelt, Händlernetzwerk aufgebaut und das Unternehmen dann nach 7 Jahren an einen mittelständischen Konzern in der Schweiz verkauft, war dann für jegliche Angestellten-Tätigkeit endgültig verdorben. Sprich, ich hatte da keine Lust mehr drauf, für andere zu arbeiten und habe dann ein Handwerksunternehmen erworben und habe das entwickelt von 26 auf später über 50 Mitarbeiter. Habe dies dann auch verkauft und durch dieses Kaufen und Verkaufen bin ich auf den Radar gekommen eures Personalberaters der hat mich dann seinerzeit auch angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, im Bereich M&A tätig zu werden. Wie gesagt, stand nie auf meiner Zielliste, habe mich am anfänglich eher geziert und ich habe zum Grunde genommen diesen Personalberater verdanken, dass er hartnäckig geblieben ist und mir das schmackhaft gemacht hat und darauf bestanden hat, dass ich euch auch kennenlerne. Und wir sind dann ins Gespräch gekommen und wie das halt bei ersten Partnern so ist, hat das ziemlich lange gedauert, weil ich ja keinen Referenzpunkt hatte, bei dem ich mich informieren konnte. Wie läuft denn das da so? Ja, musste mich auf eure Präsentation und auf mein Menschenkenntnis verlassen und habe mich schließlich dann 2020 entschieden, bei euch mit einzusteigen. Ja, und habe eigentlich diese Entscheidung nie bereut.
Eine spannende Zeit, Till. Ich erinnere mich noch ganz genau. Genau zu Beginn Corona haben wir so angefangen, die ersten Ausbildungsinhalte gemeinsam durchzuarbeiten. Und man wusste nicht, was passiert jetzt so hier überhaupt in diesem Land? Wie geht's weiter? Gibt es überhaupt noch M&A oder geht alles den Bach runter? Es hat sich dann zum Glück ja alles sehr, sehr positiv wieder entwickelt. Und nach zurückblickend muss ich einfach sagen, dass die Jahre 2020, 2021 ein bisschen wild waren in unserer Branche, aber doch sehr erfolgreich waren. Ja, das muss man schon sagen. Ne? Also wir trauern dem heute noch so ein bisschen nach, wie das damals war. Ja, und dann bist du zu uns gekommen. Das war ja auch eine wilde Zeit in der Beziehung, dass wir im Grunde genommen ja nur zu dritt waren und wir praktisch einen Partner hatten, das warst du. Und du hast immer gesagt, ich erinnere mich noch ganz genau, wann habe ich denn endlich mal Kollegen in unserem Netzwerk? Wann kommt denn der Nächste? Und das hat auch eine ganze Weile gedauert. Ne? Das ganze Jahr 2020 warst du eigentlich voll im Fokus bei uns, was vielleicht auch nach dieser Zeit, wenn man zurückblickt, ganz gut war. Also für uns war es auch ein Learning. Wir mussten erstmal überlegen, was machen wir jetzt? Wie geht's weiter? Und dann kamen ja die ersten Kollegen. Ne? Das war Ende 2020, Anfang 2021. Und dann sind wir auch relativ schnell groß gewachsen. Was ist denn für dich, sage ich mal, das Wichtigste an diesem Netzwerk, das wir inzwischen auch haben aus verschiedenen spannenden Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten?
Auf die Frage gehe ich gleich ein, aber ich wollte noch mal erwähnen, für mich war das tatsächlich ein großer Vorteil, dass es ein wenig gedauert hat. Ja. Damals waren bei euch die Strukturen fürs Onboarding etc. einfach noch nicht so ausgeprägt. Sowas entwickelt sich ja aber erst im Laufe der Zeit. Aber dafür hatte ich deine uneingeschränkte Aufmerksamkeit und damit auch sehr gute Unterstützung, um mich relativ schnell bei euch und auch in diese Tätigkeit einzufinden. Ja, was ist der Wert von der Partnerschaft, die wir hier haben? Ich muss ehrlich sagen, ich bin rückblickend sehr froh, dass es dann doch gelungen ist. Wir sind ja insgesamt um die 20 Partner und Berater, die hier draußen tätig sind. Wir treffen uns in sehr regelmäßigen Abständen, alle 2 bis 3 Monate größenordnungsmäßig, um Erfahrungsaustausch zu machen, um Fortbildungen zu machen, aber auch um sich persönlich und privat auszutauschen. Und das hat eigentlich auch dafür gesorgt, dass wir einen sehr engen Austausch auch zwischen diesen Partner-Meetings haben. Man greift halt doch schnell mal zum Telefonhörer, wenn man mal einen Sparringspartner braucht, um irgendein Issue zu besprechen miteinander. Das ist eine Zweibahnstraße. Auch ich als ältester Partner im Netzwerk nehme das auch sehr gerne, durchaus auch von Youngsters mal in Anspruch. Die bringen oft eine sehr erfrischende Perspektive auch mit rein. Gerade durch die jüngeren Partner, die du hast gewinnen können, haben wir technologisch sehr viel auch gemeinsam nach vorne treiben können. Und in dem Netzwerk, denke ich, tragen wir da ganz, ganz erheblich auch zur Weiterentwicklung von M&A Expert bei.
Das ist auch so etwas, was für uns ein sehr, sehr großes Learning war, dass wir früher immer gedacht haben, wir müssen euch bespaßen, wir müssen alles irgendwie organisieren. Inzwischen ist es so, dass aus den Reihen unserer Partner im Grunde genommen die Innovationen kommen, ja, und auch gefordert werden, was ja auch vollkommen korrekt ist. Und das befördert uns auch in einem Maße, das hätte man wahrscheinlich alleine gar nicht bewerkstelligen können. Das gebe ich gerne nochmal zurück an dich vor allen Dingen und auch an die anderen Partner. Grundsätzlich so die Entscheidung, zu M&A Expert zu gehen, du sagtest, die wäre dir etwas schwer gefallen, ja, aber dann hast du dich ja entschieden. Und wenn du jetzt zurückblickst, war das die richtige Entscheidung?
Das war definitiv die richtige Entscheidung. Mir war klar, dass es ja sehr wahrscheinlich meine letzte große berufliche Veränderung sein würde. Deswegen habe ich das tatsächlich auch sehr intensiv auch gedacht und mit meiner Frau besprochen und im Freundeskreis auch besprochen. Heute rückblickend sage ich, war das definitiv die richtige Entscheidung. Zum einen diese Tätigkeit an sich. Ich finde die sehr erfüllend. Können wir vielleicht später noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, was an dieser Tätigkeit eigentlich erfüllend ist. Zum Zweiten, dass ich diese Hoffnung, dass sich aus einem Partner ein Netzwerk von Partnern, die eng zusammenarbeitet, dass sich das auch am Ende des Tages erfüllt hat. die ganzen Atmosphäre, wie wir zusammenarbeiten, die Kultur ist alles ausgesprochen angenehm. Und das Dritte ist, dass ich weggegangen bin quasi von dem mittelständischen Unternehmer in eine Tätigkeit, wo ich weitgehend selbstbestimmt und ohne eigene Mitarbeiter auch, ohne direkte eigene Mitarbeiter tätig bin, empfinde ich als sehr erfüllend, weil ich im Grunde genommen 100% Einfluss auf die Qualität der Leistung für meinen Mandanten habe und mir deswegen um Qualität eigentlich keine großen Gedanken mache und jetzt erst rückblickend begriffen habe, welcher Stress eigentlich mit Personalführung und Personalentwicklung verbunden ist, den ich heute einfach nicht mehr habe. Also das ist für mich auch eine echte Wertsteigerung gewesen.
Verbunden damit, wenn ich mich richtig erinnere, war dein Lebensmittelpunkt, als du bei uns praktisch deine Zustimmung gegeben hast, noch München. Ja, aber du hast im Grunde genommen ja dann, als du angefangen hast bei uns, auch sofort den Switch gemacht und bist von München nach Hamburg gezogen. Wie kam es denn dazu?
Wir hatten, also meine Frau und ich hatten entschieden, dass wir noch einmal auch privat eine größere Veränderung wollten aus familiären Gründen. War Hamburg naheliegend. Mein Sohn hat damals hier studiert. Meine Frau hat hier Verwandte in einem Alter, wo man sagt, da muss man sich jetzt auch langsam mal drum kümmern. Und ich habe durch meinen Sohn Hamburg auch schon kennenlernen können als ausgesprochen attraktive Stadt und habe ja damals euch angeboten, ich baue für euch den Hamburger Standort auf. Insofern habe ich einfach die berufliche Veränderung auch für eine private Veränderung benutzt.
Es ist so, dass deine Mandanten ja nicht unbedingt immer aus Hamburg kommen. Das heißt, du bist schon auch im ganzen norddeutschen Raum, kann man sagen, unterwegs, ne?
Auf jeden Fall. Ich bin auch relativ viel in Berlin auch unterwegs und im norddeutschen Raum, Niedersachsen, Norden von Nordrhein-Westfalen. Ich hatte Mandanten in Hessen. Also wir sind überregional unterwegs. Das bedingt unsere Branche auch einfach. Ich versuche, die Mandanten eher in der nördlichen Hälfte Deutschlands zu konzentrieren, um die Rumpfarrerei zu limitieren. Aber die Kaufinteressenten kommen von überall und die müssen ja qualifiziert werden. Und das findet zum Teil auch vor Ort statt. Da ist man schon viel.
Ja. Vor Ort heißt, Martin Vermeul sagt immer, das Geld wird auf der Straße verdient. Das bedeutet, man muss schon auch flexibel sein, Termine mal bei den Mandanten durchzuführen oder bei Kaufinteressenten, dass man vor Ort ist. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Das siehst du genauso.
Ja, auf jeden Fall. Das ist keine Tätigkeit, die man quasi vom Schreibtisch allein aus erfolgreich erbringen kann. Ja, der menschliche Kontakt ist extrem wichtig. Auch wenn wir zwei heute tatsächlich auch nur per Video miteinander verbunden sind, das persönliche Gespräch ist in solchen sensiblen Fragen wie dem Verkauf von Unternehmen von ganz erheblicher Bedeutung.
Ich erinnere mich an ein Weihnachten, ich glaube, das war das vorletzte Weihnachten, da bist du einen Tag vor Heiligabend noch mit einem gemieteten Sprinter irgendwo in Deutschland unterwegs gewesen zu einem Notartermin und alles war chaotisch, die Züge fuhren nicht, du musstest irgendein Auto mieten. Also man muss auch eine gewisse Flexibilität mitbringen, ne?
Genau so ist es. Das ist tatsächlich einer meiner War-Stories. Damals gab es ich glaube, es war der 22. Dezember und damals gab es einen großen Sturm, der die Nord-Süd-Verbindung lahmgelegt hat und ich musste von Hamburg nach Frankfurt und in Hannover ging nichts mehr und ich habe versucht, einen Mietwagen zu kriegen. Die Mietwagenfirmen haben mich nur ausgelacht, dass ich nicht auf die Idee kommen könnte, jetzt noch einen Mietwagen zu bekommen. Aber es ist tatsächlich gelungen, einen Transporter zu mieten und mit diesem Transporter dann tatsächlich durch den Sturm nach Frankfurt zu fahren. Unvergessliches Erlebnis.
Ja. Ich glaube, auf der Hinfahrt hattest du sogar noch Gäste dabei, ne?
Ich hatte noch Gäste dabei, genau. Es waren nämlich viele Leute, die gestrandet waren. Die habe ich dann mitgenommen. Waren zu fünft mit einem riesigen Kontrabass im Kofferraum.
Hm. Ja, ich stelle mir das gerade bildlich vor. War bestimmt spannend. Till, der Beruf ist ja schon sehr, sage ich mal, faszinierend, wenn man sich darauf einlässt. Was ist denn für dich das Faszinierendste an der Beratung von Unternehmern, wenn es um deren Lebenswerk, um deren Unternehmen geht?
Also tatsächlich ist das etwas, was ich im Vorfeld gar nicht erwartet habe, sondern ich habe erst im Laufe der Zeit eigentlich realisiert, wir sind tätig auf der Schnittstelle zwischen dem Geschäftsleben und dem Privatleben von Unternehmern. Ja, weil wir sind ja eigentlich für den Unternehmer tätig in seiner Rolle als Gesellschafter des Unternehmens. Ja, und das hat das, was wir tun, hat Auswirkungen sehr stark eben auch auf sein Privatleben. Er hat danach sehr viel mehr Zeit für Familie, Hobby etc. Es hat sehr viel mit seiner Altersversorgung zu tun, die ihn in der Rente versorgen soll. Häufig haben wir zu tun mit den Ehepartnern, hin und wieder auch durchaus mit den Kindern, die selber die Nachfolge nicht antreten wollten, aber nachher letztlich die Erben sein werden. Also es ist eben kein strikt professionelles Verhältnis, was man zu dem Mandanten hat, sondern es hat immer auch einen nicht unerheblichen persönlichen Bezug. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll und berührt mich am Ende des Tages immer, dass es eben nicht nur ein rein Profi-Job ist.
Es ging mir in der Vergangenheit auch immer so, dass ich eigentlich fast immer zu den Unternehmern, die man dann in einem solchen schwierigen Schritt begleitet, auch eine persönlich sehr gute Beziehung aufbaut. Ne?
Genau, ja. Ja. Da ist es dann, muss man immer den feinen Grat finden. Auf der einen Seite hat er Anspruch darauf, dass man für ihn als Profi auch tätig ist. Man muss eine gewisse kritische Distanz auch wahren. Auch bereit sein, dem Unternehmer mal freundlich zu widersprechen, wenn man anderer Auffassung ist. Man darf da jetzt nicht in so eine Rolle fallen, wo man sich dann zu schnell duzt und gemeinsame Privatunternehmen mehr im Vordergrund stehen. Das kann man ja dann machen, wenn die Transaktion erfolgreich gelaufen ist.
Genau, man muss also genau aufpassen, dass man nicht zu eng drankommt, aber auch nicht zu weit weg ist.
Genau, so ist es.
Emotional, dass man halt genau versteht, was bewegt den Unternehmer jetzt gerade in dieser Phase, in der er sich vielleicht befindet. Was war denn, das würde mich wirklich mal interessieren, in diesen 5 Jahren, die du Partner bei M&A Expert bist, was war denn dein größtes Learning?
Ja, was ist das größte Learning? Wenn ich ganz ehrlich bin, ist das größte Learning, was ich habe, dass es tatsächlich im Mittelstand durchaus nicht unerhebliche Potenziale gibt. Wir sind ja im sogenannten Microcap unterwegs, das heißt kleinere und kleine mittelständische Unternehmen. Ich habe immer wieder gelernt, dass anders als in meinem Volkswirtschaftsstudium mittelständische Unternehmer Menschen sind, die nicht alles durchoptimieren, die nicht die letzte Marge aus dem Unternehmen rauspressen, sondern sich eben auch unter anderem ein gewisses Grad an Privatleben leisten wollen, obwohl sie sehr, sehr viel arbeiten. Das muss man ehrlicherweise auch mit dazu sagen. Aber dass es immer wieder viele Bereiche gibt, wo man als Außenstehender sagt, da wäre noch Potenzial, ja, für Wachstum, für Profitabilität und Ähnliches. Aber der Unternehmer, der hat sein Auskommen der hat in der Regel ein sehr gutes Verhältnis zu seinen Mitarbeitern. Ich glaube auch da manchmal Hemmungen, diese Potenziale auch zu heben im Hinblick auf die Mitarbeiter, wobei ich persönlich immer glaube, dass die Mitarbeiter davon gar nicht unbedingt negativ betroffen sind.
Ein Unternehmen ist ja im Grunde genommen immer ein auf Erfolg ausgerichtetes Vehikel. Das heißt, Erfolg misst man häufig von außen betrachtet in Zahlen, ja, also am Gewinn beispielsweise. Und Unternehmer haben da einen anderen Fokus, habe ich das richtig verstanden teilweise, dass sie halt, sage ich mal, das Wohl ihrer Mitarbeiter oder vielleicht auch das gute Verhältnis zu den Mitarbeitern nicht gefährden wollen.
Ja, das ist tatsächlich ein Punkt. Manchmal fehlt mir so ein bisschen auch die Investitionsbereitschaft. Man sieht Unternehmen, die ohne jegliche Fremdkapitalfinanzierung seit Jahren unterwegs sind und um sozusagen das nächste Level zu erreichen, müsste man Geld in die Hand nehmen, vielleicht auch mal eine Fremdfinanzierung in die Hand nehmen da gibt es offensichtlich eine Scheu. Also wenn man bedenkt, ja, dass die Unternehmen, die wir, also das Segment von Unternehmen, das wir adressieren, ja, macht, genaue Zahlen habe ich darüber nicht, aber in der Größenordnung 60-70% der Arbeitsplätze in Deutschland aus. Das ist ja ganz erheblich. Das sind auch die Unternehmen, die in der Politik, insbesondere der Wirtschaftspolitik, oft gar keine Rolle spielen. Ja, da hat man den Fokus auf die Großunternehmen und die Konzerne. Dann war ich doch überrascht, dass es hier nicht um absolute Gewinnoptimierung am Ende des Tages geht, sondern wenn der Unternehmer einen auskömmlichen Ertrag aus seinem Unternehmen bezieht, aus Gehalt und Ausschüttungen, dann reicht ihm das.
Ja, und das ist wirklich auch etwas, was ich an mir selbst spüre, muss ich sagen. Ich habe ja auch schon einige Unternehmen gehabt. Und es ist auch so, dass man vielleicht im Laufe der Zeit eben Vorbehalte hat, in finanzielle Abhängigkeiten zu kommen. Das kann ich immer absolut gut verstehen, zumal ich auch weiß, wie Banken in Krisensituationen dann reagieren. Ne?
Ja.
Okay.
Werden die Regenschirme eingesammelt.
Genau, das müssen wir auch nicht kommentieren, damit wir uns nicht den Mund verbrennen jetzt hier. Und wenn du sagst, dein größtes Learning war eben genau das, und was war dein größter Erfolg für dich selbst als Till bis jetzt, sage ich jetzt mal in Klammern?
Ich glaube tatsächlich, dass meine allererste Transaktion für mich einer der größten Erfolge darstellt, weil ich es geschafft habe, einem Unternehmer, der unrealistische Kaufpreiserwartungen hatte, davon zu überzeugen, die Transaktion, die ihm da angeboten worden ist, tatsächlich auch letztlich anzunehmen, weil ich gesehen habe, bessere Optionen gibt es für ihn sehr wahrscheinlich nicht. Und im Nachgang ist er tatsächlich auch auf mich zugekommen und hat sich sehr dafür bedankt, dass ich insistiert habe, dass er sich diese Option nochmal genau anschauen soll.
Es ist gar nicht mal die größte Transaktion dein größter Erfolg, sondern die erste und schwierigste vielleicht auch. Ne?
Ja, das stimmt. Das war tatsächlich auch die schwierigste, teilweise auch menschlich die schwierigste Transaktion. Natürlich, die größte Transaktion ist immer der größte Erfolg, ist auch finanziell für einen selber der größte Erfolg, war auch für meine Mandanten finanziell ein Riesending. Ja. Das hat natürlich auch viel Spaß gemacht, war in einem extrem professionellen Umfeld. Käufer kamen aus einem sehr, sehr professionellen Private Equity Bereich und die haben das sehr professionell, aber auch sehr seriös durchgezogen. Auch ein großer Erfolg gewesen, hat mir viel Spaß gemacht.
Und für dich selbst, Till? Also hast du dich verändert? Hat deine Frau schon mal zu dir gesagt, Mensch, du bist jetzt aber viel entspannter oder du bist ein ganz anderer Mensch geworden oder du bist, also es macht ja auch was mit einem selbst, wenn man erfolgreich in so einem Business einsteigt und sich irgendwie aufgehoben fühlt.
Ja. Es ist tatsächlich so, am Anfang ist man natürlich unsicher, man wechselt in ein komplett neues Berufsfeld. In meinem Alter, ja, dann ist man natürlich eher erstmal noch ein bisschen unsicher. Und wenn sich dann, wenn man feststellt, dass man die Dinge beherrscht, dass man einen echten Wertbeitrag für seine Mandanten auch liefert, tolle Ergebnisse auch erzielt, geschätzt wird von den Mandanten, entwickelt sich tatsächlich eine gewisse Gechilltheit, wenn ich das mal so formulieren darf. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, keine eigenen direkten Mitarbeiter, die es zu führen und zu entwickeln gibt, ist ein erheblicher Anteil an Abbau von Stresslevel, sodass ich, denke ich, schon heute wesentlich gechillter daherkomme als in früheren Berufsphasen.
Ich glaube sogar, dass das ein großer Erfolgsfaktor ist, als M&A-Berater eine gewisse Gelassenheit, nenne ich es jetzt mal, mitzubringen, weil das spürt natürlich auch dein Gesprächspartner. Wenn wir uns mal in die Lage eines Unternehmers hineinversetzen, der vor der Entscheidung steht, verkaufe ich jetzt mein Unternehmen, der hat natürlich auch ein paar Schmerzpunkte zu verkraften. Was glaubst du, welche?
Ja, also natürlich ist dieser Gedanke daran, sich von seinem Unternehmen zu trennen, für viele Unternehmer erstmal etwas, mit dem er sich schwer tut. Ja, das gilt für viele, aber nicht für alle. Ja, es gibt auch immer wieder Unternehmern, denen ich begegne, die sagen, nein, es ist nicht mein Baby. Das ist ein Unternehmen, ja, und ich habe meinen Wertbeitrag dazu geleistet. Und es war von Anfang an klar, eines Tages werde ich das verkaufen. Das übrigens häufig auch Unternehmer, die nicht erst bis 65 oder 70 warten zu verkaufen, sondern auch schon vorher verkauft werden. Aber für viele Unternehmer ist die Vorstellung, dass die Beschäftigung, die sie seit 10, 20, 30 Jahren von morgens bis abends, der sie eben nachgehen, ununterbrochen, oft auch im Urlaub und so weiter, dass die ein Ende finden soll, das ist ein Schmerzpunkt, definitiv. Ja.
Und wenn die Unternehmer dann sich entscheiden, aktiv in den Verkauf reinzugehen und du das erste Gespräch mit ihnen führst, gibt es da weitere Schmerzpunkte?
Also das ist übrigens auch etwas, was mich sehr überrascht hat und was ich nicht erwartet habe, wie oft ich die Frage von gestandenen und durchaus auch erfolgreichen Unternehmern bekomme, gibt es für mein Unternehmen überhaupt Kaufinteressenten? Etwas, was ich nicht erwarten würde, weil er muss doch einfach nur mal in seine Gewinn- und Verlustrechnung schauen, was das Unternehmen regelmäßig abwirft. Dann ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand gibt, der das gerne haben würde, der das gerne weiter führen würde, da ja relativ hoch ist. Aber ich glaube, den Unternehmer fehlt so ein bisschen die Fantasie, was man alles tun kann, um Kaufinteressenten zu finden, zu suchen, zu finden und auch zu qualifizieren. Denn natürlich, es gibt, ich würde sagen, sogar für fast alle Unternehmer einen Käufer, was nicht bedeuten soll, dass wir jedes Unternehmen auch als Mandat annehmen würden. Aber die Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe, ist, dass die Unternehmen am Ende des Tages sehr überrascht waren, wie viele Kaufinteressenten ich ihnen gegenüber benannt und letztlich auch vorgestellt habe.
So eine Durchschnittszahl, wie viele Kaufinteressenten du so im Durchschnitt bei so einer Unternehmenstransaktion, natürlich ist das unterschiedlich von Branche zu Branche, vorstellst. Sind das 1, 2 oder 3 oder eher 10, 12 oder 13 oder sogar noch mehr?
Ich würde sagen, also im Schnitt eher sogar noch mehr. Ja. Jetzt muss man ein bisschen unterscheiden, welche Art von Kaufinteressenten erzählen wir hier. Wenn es um die ursprüngliche Benennung geht, das sind Kaufinteressenten, die mal anhand eines Teasers die Hand gehoben haben und haben gesagt, das könnte interessant sein, die dann noch zu qualifizieren sind. Das sind ja die, die wir auch gegenüber dem Unternehmer benennen, wo wir uns letztlich auch eine Freigabe erteilen lassen, dass wir mit denen überhaupt in Kontakt treten können, die auch eine Geheimhaltungsvereinbarung abgeschlossen haben. Also ich kann mich an kein Mandat erinnern, wo ich da nicht mindestens 20 hatte. Und ich habe durchaus auch Mandate, wo ich deutlich mehr als 20 am Ende des Tages hatte. Wichtig ist aber ja die Anzahl der Kaufinteressenten, die mit denen ein Erstgespräch geführt wird und die dann auch sagen, ja, ich würde gerne ein Angebot abgeben. Da würde ich mal sagen, durchschnittlich 5 bis 8 können wir da in so einem Mandat oft aufzählen.
Heißt, Angebot abgeben bedeutet, dass der Kaufinteressent eine konkrete Vorstellung davon hat, was ihm das Unternehmen wert ist. Und wie passen denn diese Angebote in der Regel zu den Kaufpreiserwartungen, die die Unternehmer haben?
Ja, die passen natürlich nie zusammen. Ja, insofern ist das Thema Kaufpreisfindung immer ein Thema, worauf sich alle fokussieren. Ich will aber hier schon mal einflechten, das ist aber nicht der wichtigste Erfolgsfaktor beim Verkauf eines Unternehmens. Der wichtigste Erfolgsfaktor beim Verkauf eines Unternehmens ist die Vertrauensbeziehung zwischen Käufer und Verkäufer. Können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Ist mir aber wichtig, das an der Stelle nochmal einzupflegen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, es ist natürlich häufig so, dass das Kaufpreis Angebot, das Erste, was da eingeht, und die Kaufpreiserwartung des Mandanten noch auseinanderliegen. Ja? Es ist schon die Aufgabe eines M&A-Beraters, einem Mandanten ein Erwartungsmanagement zu betreiben, was die Kaufpreise angeht. Also man muss den Mandanten schon auch dahin führen, das muss man behutsam machen, damit einem das Mandat nicht um die Ohren fliegt, aber dahin führen, dass er eine realistische Kaufpreiserwartung hat, weil sonst wird es nicht zum Erfolg führen. Und das ist ja nicht nur das, was der Mandant will, sondern das ist ja auch das, was wir wollen, am Ende, dass die Transaktion zum Erfolg kommt. So und umgekehrt gibt es natürlich Kaufpreisinteressenten, die entweder völlig illusorische Vorstellungen haben, was so ein Unternehmen kosten könnte. Die fliegen aber in der Regel schon in der Qualifizierung raus und es kommt gar nicht zu einem indikativen Kaufpreisangebot. Oder es gibt eben die taktisch vorgehenden Kaufpreisinteressenten, die erstmal niedrig anbieten, wobei deren Kaufpreiszahlungsbereitschaft eigentlich wesentlich höher ist. Das ist der Punkt, warum wir so großen Wert drauf legen, dass wir es mit mehreren Kaufpreisinteressenten möglichst auch gleichzeitig zu tun haben, um die zueinander in den Wettbewerb zu bringen und letztlich an das obere Ende ihre Kaufpreiszahlungsbereitschaft auch zu bringen.
Ganz, ganz selten, das kann ich aus meiner Erfahrung auch beisteuern, gibt es ja auch Unternehmer, die überrascht sind von der Höhe der gebotenen Kaufpreise, was letztendlich natürlich auch immer so eine kleine Gier auslöst. Also das sind ganz, ganz menschliche Instinkte, mit denen wir es da zu tun haben. Aber es ist nicht die Regel, da gebe ich dir recht.
Ja. Ich habe tatsächlich im Augenblick ein Mandat, wo mein Mandant eine Kaufpreiserwartung hatte, die ich auch erstmal nicht korrigiert habe, denn positiv überraschen kann man einen Mandanten ja gerne. Die lag ungefähr bei einem Drittel dessen, was ich erwarte.
Das ist schön für den Unternehmer, aber viele Unternehmer zögern ja auch ein wenig mit der Entscheidung, jetzt wirklich den Verkauf des Unternehmens offensiv anzugehen. Was sind die Gründe deiner Meinung nach, warum diese Unternehmer so ein bisschen auch eine zögerliche Haltung haben?
Naja, das ist das, was wir vorhin schon mal angesprochen haben. Der antizipierte Trennungsschmerz, der am Schluss gar nicht so hoch sein wird. Ja? Die Regel ist ja nicht, dass man zum Notartermin den Schlüssel vom Unternehmen mitbringt, auf den Tisch legt und ihm viel Erfolg wünscht. Die Regel ist ja, dass die Käufer sogar sehr großen Wert drauf legen, dass der Verkäufer noch für eine Übergangszeit zur Verfügung steht. Und da gibt es sehr unterschiedliche Modelle. Ja? Den seltensten Fall, den ich gesehen habe, dass jemand sagt, nach 6 Monaten brauche ich dich nicht mehr. Ja, die Regel ist, dass es länger dauert, dass das auch nicht abrupt endet, sondern von einer vielleicht noch Weiterführung der Geschäftsführung über 6 oder 12 Monate in eine Beratertätigkeit übergehend geht. Ich habe Fälle, wo jemand immer noch Kalkulationen macht, weil ihm das eben eine besondere Freude bereitet. Ich habe Fälle, wo jemand tatsächlich im Bauhandwerk eine unglaubliche vertriebliche Ader hat und weiterhin vertrieblich auch tätig ist und gutes Geld damit auch weiter verdient. Zu dieser abrupten Trennung kommt das am Ende des Tages gar nicht. Und da ist es die Aufgabe des M&A-Beraters, eben den Mandanten auch darauf vorzubereiten, dass das diese Trennung, dass das, diese Trennung eben keine harte Trennung ist.
Ja. Und die Erfahrung, die ich noch gesammelt habe, ist, dass viele natürlich auch emotional an ihre Grenzen stoßen, weil es natürlich so ist, dass Käufer den Kaufgegenstand, also in diesem Fall das Unternehmen, natürlich bewerten, wiegen und dann ein Angebot abgeben und Defizite aufdecken auch im Unternehmen, ganz klar, um auch den Angebotspreis in irgendeiner Form nachvollziehbar und zu machen und ihn zu begründen. Und dass das durchaus auch ein Schmerzpunkt für viele Unternehmer ist, die das gar nicht wollen oder hören wollen.
Das ist häufig Salz in die Wunde. Ja. Die Unternehmer kennen ihre Schwachstellen meistens sehr genau. Kaufinteressenten muss man wirklich briefen. Das ist das, was ich von Anfang an auch tue, auf beiden Seiten immer wieder deutlich zu machen, dass die Vertrauensbeziehung zwischen Käufer und Verkäufer ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist. Und tatsächlich auch Kaufinteressenten ausdrücklich immer einlade, Leute, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, von denen ihr eigentlich wissen könnt, dass das zu Schmerzen auf der Seite des Mandanten führt, nehmt mich in Anspruch. Ich habe ein Vertrauensverhältnis zu meinem Mandanten. Ich kann da gerne unterstützen.
Du sagst ja, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Käufer und Verkäufer eine ganz wichtige Rolle spielt, um letztendlich auch erfolgreich verkaufen zu können. Würde aber auch oder bedingt natürlich auch, dass man das nicht belastet durch Themen wie diese, die wir gerade besprochen haben, dass es eben auch in die Negativität irgendwo reingeht, ne?
Ja, du kannst es nicht umgehen. Am Ende des Tages ist es immer eine Frage, wie die Dinge formuliert werden, wie das Framing stattfindet. Ja. Also du kannst diese kritischen Punkte, diese Schwachstellen, die kannst du nicht erfolgreich umschiffen. Das wird nicht funktionieren. Ja. Das ist das, wo ich auch sage, ich bin sehr froh, dass ich diese Tätigkeit erst aufgenommen habe, nachdem ich doch etliche Lebenserfahrungen gemacht habe und so ein bisschen graue Schläfen auch mitbringe und Erfahrungen mitbringe. Die brauchst du einfach als M&A-Berater, um ein Gespür dafür zu entwickeln, wie sage ich es meinem Kinde, um das jetzt mal ein bisschen flapsig zu formulieren, sowohl der einen als auch der anderen Seite, ohne das Verhältnis zu stören. Lieber bin ich am Ende des Tages der Bad Boy, ja, als dass es der Kaufinteressent oder der Verkäufer ist. Also das Ansinnen muss tatsächlich sein, das Vertrauensverhältnis zwischen Käufer und Verkäufer A, schnellstmöglich zu etablieren und dann aufrechtzuerhalten und zu beschützen.
Kann ein Unternehmer sein Unternehmen überhaupt ohne einen M&A-Berater gut verkaufen?
Ja, das klingt immer sehr vermessen, wenn man sagt, das kann ich mir sehr schwer vorstellen. Natürlich kann er sein Unternehmen ohne M&A-Berater verkaufen. Ob das dadurch immer zu der optimalen Lösung führt, wage ich doch zu bezweifeln. Wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, Ziel eines M&A-Prozesses muss es ja sein, möglichst viele passende Kaufinteressenten zueinander in den Wettbewerb zu bringen. Das erfordert aber, dass man zahnlose, potenzielle Kaufinteressenten am Markt aktiv anspricht. Das kannst du als veräußernder Unternehmer einfach nicht machen. Ja, da könntest du ja gleich vorne an deinen Laden ein Schild anbringen, zu verkaufen, Unternehmen zu verkaufen, ja, mit der Folge, dass dir im Zweifel deine erste Führungsriege als allererstes von Bord geht. Deine Lieferanten fragen, ob du noch zuverlässig bist und deine Kunden sagen, na, da müssen wir uns nach einer Alternative Ausschau halten. Also dieses ganz breit im Markt strukturiert und systematisch suchen kann nur ein neutraler Dritter machen auf Basis von strikt anonymisierten Informationen.
Um letztendlich die Vertraulichkeit auch zu wahren. Es gibt ja diesen Satz, der uns immer wieder begegnet, der beste Zeitpunkt, den Unternehmensverkauf nach außen zu tragen, ist immer erst dann, wenn die Tinte unterm Notarvertrag trocken ist. Und das hört sich erstmal ein Stück weit witzig an, aber es ist eine ganz, ganz viel Wahrheit auch dabei, weil meines Erachtens es einfach so ist, dass viel zu viele den Unternehmensverkauf von außen betrachtet eher negativ sehen. Ja? Und erst dann, wenn der Verkauf praktisch gelungen ist, dann wird er zu einer positiven Nachricht.
Ja, aber es ist schon wichtig, tatsächlich, wie du selber sagst, der beste Zeitpunkt, seine Mitarbeiter beispielsweise zu informieren und natürlich auch Lieferanten und Kunden zu informieren, ist der Tag nach dem Notartermin. Das ist etwas, was ich in meinen Mandaten auch immer versuche umzusetzen. Es gelingt häufig, gelingt aber nicht immer, weil natürlich Kaufinteressenten ein Interesse daran haben, die erste Führungsebene, mit der sie zukünftig eng zusammenarbeiten die zweite Führungsebene, auch persönlich kennenzulernen. Das sind aber Probleme, die kann man lösen, die kann man im Prozess lösen. Aber der Idealzustand ist tatsächlich, Mitarbeiter, vor allem die Mitarbeiter, erst am Nachmittag des Notartermins zu informieren. Ich habe so ein bisschen das Privileg, dass ich früher in der Unternehmensberatung auch Post-Merger Migration gemacht habe, sodass ich meinem Mandanten auch anbieten kann, dass ich die Betriebsversammlung nach dem Notartermin gemeinsam mit dem Käufer entsprechend auch vorbereiten kann, um sicherzugehen, dass das dann letztlich auch eine positive Sache aus Sicht der Mitarbeiter ist. Ziel muss es ja sein, dass den Mitarbeitern zwar in dieser Betriebsversammlung erstmal der Kinnladen runterfällt und die engeren Mitarbeiter auch sagen, warum hat er mir denn nichts erzählt, aber dann nach einer Weile auch einsehen, warum das eben nicht möglich war und nach einer weiteren Weile auch sagen, das ist eigentlich eine Lösung, die hört sich jetzt erstmal ganz gut an, dem geben wir doch erstmal eine Chance. Und dann hat man am Ende schon gewonnen.
Das sehe ich ganz genauso, Till. Jetzt haben wir ganz viel über Käufer und Verkäufer gesprochen. Welche Käufer begegnen dir denn aktuell im Markt? Das sind ja eigentlich, glaube ich, vier Gruppen, wenn wir das richtig sehen, ne?
Also ich habe in meinem Kopf drei große Gruppen. Wir haben die strategischen Investoren. Ja, das sind die, die aus der Branche kommen. Und zwar nicht nur die das Gleiche tun wie der Betrieb meines Mandanten, ja, sondern das können auch welche sein, die ein benachbartes Segment bedienen mit einer ähnlichen Kundenstruktur und sagen, ich will einfach mein Leistungsportfolio erweitern. Das können Lieferanten sein, das können Distributoren sein, die sich eben vertikal entsprechend integrieren wollen, um die Wertschöpfungstiefe und damit auch die Profitabilität zu verbessern. Da gibt es zahllose Spielarten diesbezüglich. Da ist es sehr wichtig, dass man seinem Mandat wirklich sehr stark strategisch darüber nachdenkt, welche Art von strategischen Käufern kommen dafür in Frage und nicht immer nur den direkten unmittelbaren Mitbewerber anspricht. So, dann gibt es die Finanzinvestoren, die bei den meisten mittelständischen Unternehmen erstmal mit Skepsis begegnet werden. Die denken da an die Heuschrecke. Da muss ich in der Regel meine Mandanten erstmal darauf hinweisen, also das, was gemein als Heuschrecke verstanden wird, also der Kaufinteressent, der ein Unternehmen kauft und die Mitarbeiter rausschmeißt, es ausbluten lässt, Geld entnimmt und es dann dicht macht, das gibt es nicht, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Also selbst der strategische Investor, der ein Unternehmen kauft, um einen Wettbewerber vom Markt zu nehmen, diese Fälle gibt es, führt es aber in der Regel doch weiter auf eigene Rechnung, weil warum soll er so viel Geld für den Kaufpreis investieren, um das dann komplett abzuschreiben? Das ist ja völliger Unsinn. Sondern dann gilt die Regel, lieber den eigenen Umsatz kannibalisieren, als doch jemand anderes kannibalisieren zu lassen. So, und bei den Finanzinvestoren ist es so, die wollen in der Regel den Betrieb auch weiterführen. Da gibt es die einen, die das auf Dauer weiterführen wollen, sogenannte Evergreen-Finanzinvestoren. Und es gibt welche, die es zu einem späteren Zeitpunkt in irgendeiner Weise modifiziert, erweitert, verbessert, zu einem höheren Preis verkaufen wollen. Und die dritte große Gruppe sind sogenannte Management-Buy-In-Kandidaten. Das sind tatsächlich in der Regel Gründer, die für sich entschieden haben, sie möchten Unternehmer werden. Die möchten das werden, was unsere Mandanten heute sind. Ja. Und die durch berufliche Erfolge, durch Erbschaften, durch sonstige Dinge zu Eigenkapital gekommen sind, sodass sie in der Lage sind, oft zusammen mit einer Bankenfinanzierung so einen Kauf auch zu finanzieren. So, und zwischen den Management-by-Innen-Kandidaten und den Finanzinvestoren gibt es so ein Continuum, es gibt sogar Search Funds. Das sind Management-by-Innen-Kandidaten, die Investoren hinter sich haben und die dem Investor auch mit Geld ausstatten und sagen, lauf mal los, du kriegst ein Budget für 2 Jahre, kauf mal ein oder mehrere Unternehmen in deinem Beritt auf. Wir finden dich toll, wir glauben, du kannst das gut stemmen. Mach das mal. Also das sind die 3 großen Gruppen von Kaufinvestoren. Was ist die vierte Gruppe, die du noch im Kopf hattest?
Ja, du hast recht, es ist keine große Gruppe. Es ist manchmal auch eine Gruppe, die der Unternehmer gar nicht selbst auf dem Schirm hat. Das sind eben die MBO-Kandidaten. Das heißt Leute, die im eigenen Unternehmen tätig sind und die sich dann als Käufer doch herauskristallisieren. Das ist aber zugegebenermaßen nicht so häufig der Fall.
Ja, das muss man jetzt aber auch ehrlicherweise sagen, das ist natürlich auch eine gewisse Selbstselektion. Also die Unternehmer, die tatsächlich eine zweite Führungsebene haben, die in der Lage sind, es zu übernehmen, denen begegnen wir häufig auch gar nicht, weil die ihre Nachfolge selber organisiert bekommen. Ja, man hat hin und wieder mal den Fall, dass man tatsächlich im Laufe des Mandats feststellt, dass der ein oder andere aus der zweiten Führungsebene vielleicht sogar kompetenter ist, als der Unternehmer es wahrhaben möchte. Und dem Unternehmer dann doch auch vorschlägt, ob das nicht eine geeignete Lösung ist. Nicht selten in Kombination mit einem externen Investor. Ja, der externe Investor investiert und sagt, ich bin bereit, dem Prokuristen, technischen Leiter, was auch ich, Anteile auch zu geben dafür, dass das Unternehmen in der Zukunft fortführt.
Für Investoren ist das ja inzwischen auch ein gängiges Modell geworden, so zu verfahren.
Ja.
Ja.
So, genau so ist das.
Ja, wir haben jetzt auch die ganzen Kaufinteressentenseite besprochen. Das heißt, ein ganz großer Elefant im Porzellanladen ist natürlich die Nachfolgeproblematik im Allgemeinen in unserer Zielgruppe, in unserer Wirtschaft, wo wir sagen, es gibt unterschiedliche Zahlen. Du hast, glaube ich, auch mal gesagt, es gibt verschiedene Zahlen, aber alle sind groß. Ja?
Genau so ist das. Genau so ist das. Also es ist die Rede von Hunderttausenden von Unternehmen, die bis Ende 26, bis Ende 28 zum Verkauf stehen. Das ist einfach unsere Generationenpyramide, die wir haben. Ja, eine sehr große Unternehmergeneration geht jetzt in den Ruhestand, ja, sodass tatsächlich eine große Anzahl von Unternehmern auch zum Verkauf stehen. Das stellt eine Herausforderung auch für unseren Berufsstand dar. Aber wir haben festgestellt, dass es auch gerade im Bereich der Finanzinvestoren und auch der MBI, also Management by In-Kandidaten und dem vor allen Dingen auch den Hybridformen, die es zwischen den beiden gibt, wird das als Marktchance gesehen. Es poppen tatsächlich sehr viel mehr Kaufinteressenten auf, mit denen wir früher so nicht gerechnet hätten, weil sie eben den Bedarf auch sehen. Es wird sehr stark auch von den Banken, von der Mittelstandsförderung, öffentlichen Mittelstandsförderung und so weiter auch gefördert und gepusht und auch zum Thema gemacht. Aber es ist und bleibt so, dass es sehr, sehr viele Unternehmen zum Verkauf stehen werden in den nächsten Jahren, sodass der Wettbewerb um Kaufinteressenten enger werden wird. Und das ist gut für uns, denn wer eine professionelle Begleitung hat, hat da bessere Chancen.
Und was ist denn für uns die wichtigste Voraussetzung, die ein Unternehmer mitbringen muss, damit wir überhaupt sagen, okay, wir können dieses Mandat annehmen?
Also ich habe, wenn ich in das Erstgespräch mit dem potenziellen Mandanten gehe, 2 Fragen im Hinterkopf. Die erste Frage ist das Unternehmen veräußerbar? Die Veräußerbarkeit eines Unternehmens ist für uns im Grunde genommen eine strikte Vorbedingung dafür, dass wir ein Mandat auch annehmen. Das ist auch einer der Gründe, warum unsere Erfolgsquote auch im Branchenvergleich vergleichsweise hoch ist, dass wir Unternehmen, die keine zweite Führungsebene hat, die sehr stark fremdfinanziert ist und Liquiditätsschwierigkeiten hat, nehmen wir nur in Ausnahmefällen tatsächlich auch unter Mandat, weil es da sehr, sehr schwierig ist, Kaufinteressenten für den Mandanten zu finden, der tatsächlich da passt. Es gibt Situationen, in denen funktioniert das. Es gibt Situationen, wo ich solche Mandate auch annehme, um den Mandanten zu helfen, wenn ich da bestimmte Hebel auch sehe. Ja. So, und die zweite Frage, die sich für uns stellt, ist tatsächlich die ernsthafte Entschlossenheit zu verkaufen. Wir versuchen Mandate oder Mandanten zu vermeiden, die mit einer schauen wir mal Mentalität an das Ganze rangehen, wird auch mal was verkaufpreise im Augenblick möglich sind und ob ich dann verkaufen werde oder nicht, das werden wir dann sehen. Und das äußert sich im Grunde genommen auch in der Investitionsbereitschaft. Man darf nicht vergessen, also nach meiner Überzeugung, ist die Entscheidung des Unternehmens zu verkaufen und auch die Entscheidung, an wen ich letztlich mein Unternehmen verkaufe, die wahrscheinlich wichtigste Entscheidung in einem Unternehmerleben. Ja? Und für viele Unternehmer ist es selbstverständlich, für wichtige Entscheidungen auch Geld in die Hand zu nehmen. Und das heißt, wir gucken hier auf die Investitionsbereitschaft des Unternehmens in den Verkauf seines eigenen Unternehmens. In der Regel, wie bei allen guten unternehmerischen Entscheidungen, macht sich diese Investition bezahlt.
Also die Investitionsbereitschaft in den Verkauf ist letztendlich ja auch das Commitment des Unternehmers, dass er uns beim Verkauf seines Unternehmens optimal unterstützen wird. Ja? Also der Unternehmensverkauf jetzt nicht als Zufallsgeschäft, naja, wenn es passt, dann passt es, wenn nicht, dann halt nicht, sondern einfach die Entscheidung zu treffen, ja, ich möchte jetzt mein Unternehmen verkaufen. Ich gehe diesen Weg als strukturierten Prozess mit einem professionellen Berater an und dann habe ich auch die größte Chance, in einem absehbaren Zeitraum, in der Regel fast ein Jahr, würde ich sagen, muss man schon mindestens investieren. Manchmal, das hat sich in den letzten Monaten herausgestellt, haben wir schon so, dass wir 15, 16, 17 Monate brauchen, um den Verkauf erfolgreich abzuschließen. Aber wenn man am Ball bleibt und wenn man dabei bleibt, dann ist der Verkauf in jedem Fall möglich.
Genau. Also vielleicht zu dem Zeitraum, lass mich schnell noch mal was einflechten, ist natürlich eine Frage, die ich in meinen vor allen Dingen Erstgesprächen immer wieder bekomme. Ich finde es sehr, sehr schwierig, hier eine Aussage zu treffen, weil du natürlich auch gewisse Erwartungen erzeugst. Also ich würde schon sagen, 9 bis 12 bis 15 Monate, das sind so eine Größenordnung, wo die meisten oder wo viele Transaktionen reinfallen, aber es gibt starke Ausreißer sowohl nach unten als auch nach oben. Ja. Es gibt den Glücksfall, dass der erste Kaufinteressent, den man anspricht, wie in meiner größten Transaktion, gleich der richtige war. Das ist tatsächlich Glück. Ja. Dann ging die Transaktion in 5 Monaten über die Bühne und das sehr zum Erfolg des Mandanten. Aber es gibt auch die Fälle, wo der Unternehmer operativ extrem eng eingespannt ist und dem Transaktionsprozess nicht hinreichend unterstützen kann. Oder wo die interessanten Kaufinteressenten sehr eingebunden sind und sich die Dinge auch einfach verzögern. Da steckt man einfach nicht drin. Ja? Um aber nochmal zurückzugehen zu dieser Thematik Investitionsbereitschaft. Man muss sich einfach klar machen, dieses Ansinnen, naja, wenn Sie mal einen Kaufinteressenten haben, können Sie sich ja gerne bei mir melden, ist eine sehr opportunistische Vorgehensweise, die davon ausgeht, dass wenn man mal einen Kaufinteressenten gefunden hat, man dann auch zum Abschluss kommt und einen guten Kaufpreis bewirtschaftet. Das ist leider naiv, das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Man braucht einen strukturierten Prozess, ich habe vorhin schon gesagt, mit dem Ziel, mehrere Angebote parallel auf dem Tisch liegen zu haben.
Ja, das ist im Prinzip genau der Weg, wie man erfolgreich sein Lebenswerk sichern kann. Denn du sagtest auch, das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, an wen verkaufe ich mein Unternehmen oder wie verkaufe ich mein Unternehmen. Lasse ich es so dahin plätschern und warte Jahr um Jahr und die Unternehmenswerte werden nicht unbedingt immer besser. Ja, das ist auch so eine Geschichte. Oder gehe ich den Prozess strukturiert an? Denn da entscheidet sich ja im Grunde genommen, mit welchem Gewinn ich aus der ganzen unternehmerischen Tätigkeit am Ende auch rausgehe und welche Qualität dann auch mein Ruhestand letztendlich haben kann. Ja.
Genau so.
Ja. Ja, Till, das war doch ein sehr interessantes Gespräch. Ich bedanke mich nochmal bei dir, dass wir das so hinbekommen haben. Wünsche dir für die Zukunft auch wieder gute Geschäfte. Ich bin mir ganz sicher, dass du das umsetzen wirst. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.
Ja, danke. Alles Gute. Tschüss.
Das war Chefsessel frei, der Podcast für erfolgreiche Unternehmenstransaktionen von M&A Expert.